It's time. Time for Tomorrow Watches. Das ultimative Watch Special von Tomorrow. Mit Tom Junkersdorf und dem Mann, der mehr über Uhren weiß als der ewige Kalender. Tim Strake. Founder und Shareholder von Chrono24, der größten Uhrenplattform der Welt. Tomorrow Watches. Für Uhrenlover, für Entscheider, für alle, die ihrer Zeit voraus sind. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Tim, unser erstes Tomorrow Watches 2026. Toll, dich hier zu sehen im Bayerischen Hof heute. Das ist meine Location.
Ja, gut ausgewählt. Also das ist ja auch so erste Haus am Platz in München. Vor ein paar Wochen war ich mal hier. Da war die ganze Stadt abgesperrt, weil gerade Königin Silvia auf dem Weg zum Bayerischen Hof war. Also danke.
Okay, wow. Erst Königin Silvia und heute du. Besser kann es doch gar nicht sein. Tim, ich muss bei dir sagen, wirklich nicht nur Happy New Year, sondern auch Happy Birthday. Du hast gerade Geburtstag gehabt und ich habe mir überlegt, Mensch, was kann man Tim schenken? Der hat ja schon alles. Da habe ich gedacht, ich schenke dir mein Buch, mein neues Tomorrow-Buch, der Code zum Erfolg. 115 Business Leader mit ihrem wichtigsten Karriererat und einer der 115 Business Leader bist du in dem Buch.
Ja, Wahnsinn, vielen Dank. Ist ja echt eine Ehre, unter Namen wie Arnold Schwarzenegger und viele CEOs, auch einige aus der Uhrenbranche, Georges Kern habe ich eben gesehen, Sportler, Karl-Heinz Rummenigge. Also alles, was Rang und Namen hat. Und ich, also danke.
Ja, da gehörst du natürlich absolut rein. Ich meine, was du gefoundet hast mit Chrono24, die größte Uhrenplattform der Welt. Wow, über 1 Milliarde Bewertung, Unicorn. Also wenn jemand in dieses Buch gehört, Tim, dann bist du das. Aber was ich sehe, ist natürlich, du hast dich schon selbst beschenkt. Ich gucke auf dein Handgelenk und sehe, da ist was Neues. Ist das dein Geburtstagsgeschenk, was du dir selbst gemacht hast?
Ja, das reicht dafür noch. Also das ist mehr. Das habe ich mir zu Weihnachten oder noch mehr geschenkt. Das ist wirklich eine ganz besondere Uhr. Eine Rolex Submariner. Und jetzt haltet euch fest, die ist gemoddet. Also sprich, die ist nachträglich schwarz gemacht worden über so ein chemisches Verfahren, hat die dann so eine schwarze Schicht. Eigentlich ein absolutes No-Go unter Uhrenliebhabern und bei mir auch ein absolutes No-Go. Eine Rolex verändert man nicht, die nimmt man so, wie sie aus dem Werk kommt und ist auch von Rolex absolut verpönt. Aber dies ist eine sehr besondere Uhr. Und zwar ist das die Uhr einer Sammlung, die ich gesehen habe, die zum Teil verkauft wurde und von einer Person, die ich 2014 am 13. Juli in Rio gesehen habe, und zwar von Mario Götze, den ich schon länger kenne, weil er auch in der Tech-Industrie sehr viel unterwegs ist, sehr, sehr viele Investments hat, echt ein sensationeller, super Typ, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb dessen, und der wollte seine Uhr verkaufen, die er zu diesem Titelgewinn, zu dem Weltmeisterschaftstitel bekommen hat, auch mit einer Gravur seines Namens, der Weltmeisterpokal ist eingraviert. Und da ich selbst damals das Glück hatte, ganz kurzfristig Karten zu bekommen und ins Stadion zu kommen und das live miterleben durfte, wie er den Ball von Schürrle auf die Brust bekommen hat und dann Volley genommen hat und uns zum Weltmeister gemacht hat und damit auch einen der intensivsten Tage meines Lebens zu einem absoluten Highlight zu machen, konnte ich da nicht Nein sagen. Und das ist eine ganz besondere Uhr, die ich gerade trage. Und da auch nochmal dir, Mario, ein riesen Dankeschön, dass du bereit warst, mir diese Uhr zu verkaufen.
Wow, das nenne ich mal Kickstart ins neue Jahr. Bitte, was, du hast die Uhr von Mario Götze?
Genau.
Die WM-Uhr, die legendäre WM-Uhr. Ich meine, wir sind in 2026, das ist das WM-Jahr für Deutschland. Und natürlich träumen alle wieder vom Titel. Und natürlich denken alle zurück an 2014, an Rio, als Deutschland Weltmeister wurde. Und ja, dieser legendäre Moment, dieses Tor für die Ewigkeit, 113. Minute war es, glaube ich.
113. Minute war es, ganz genau.
Schürrle hat den Ball von links erflankt. Mario Götze nimmt den Ball genial mit der Brust an und haut das Ding dann rein und macht Deutschland zum Weltmeister. Und dieser Moment ist verewigt in einer Uhr. Und diese Uhr trägst du heute.
Die trage ich heute an meinem Handgelenk und bin auch sehr, sehr stolz, diese Uhr zu haben. Ist auf jeden Fall unter all meinen Uhren die besonderste. Ja, also da passt einfach viel zusammen. Ich war auch überrascht, dass er diese Uhr verkaufen wollte, aber er ist jemand, dem dieser ganze Luxus gar nicht mehr so viel bedeutet. Ich habe ihn natürlich auch sofort gefragt, warum willst du so eine Uhr verkaufen? Und er meinte, du, seitdem ich Kinder habe, habe ich einfach Dinge, die mir wichtiger sind. Und er hat einen Teil seiner Sammlung angeboten und wir von Chrono24 haben ihm dann auch dabei geholfen, über unseren Kommissionsverkauf diese Uhren anzubieten, aber bei dieser Uhr konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und das ist ja gar nicht so leicht, sich dann über den Preis zu einigen. Und wir wollten auch gar nicht groß diskutieren und haben das dann in Form einer Spende gemacht, einer Organisation, die er sich aussuchen konnte, zum Teil in Richtung Sport, wo Kindern geholfen wird, zum Fußball zu finden, aber auch an ein Krankenhaus, wo seine Kinder geboren wurde. Und Fun Fact, meine Kinder wurden dort auch geboren. Und dann ist mir das natürlich besonders leicht gefallen, dahin zu spenden, dafür, dass er mir diese Uhr verkauft hat. Also wirklich, da passt einfach viel zusammen. Und wir hatten auch ein wahnsinnig nettes Gespräch. Das ist einfach auch ein total netter Typ, der weit außerhalb seines fußballerischen Könnens echt viel zu bieten hat als Mensch. Also muss ich wirklich sagen, war sehr beeindruckend.
Wow, sensationell. Sag mal, diese Uhr ist legendär. Das ist der legendäre Moment. Der Moment, der Deutschland zum Weltmeister gemacht hat. Und dann ist es eine ganz besondere Uhr. Du hast gesagt, die ist gemoddet. Kannst du mal alle aus der Tomorrow Community mitnehmen und sagen, was genau heißt das?
Naja, das ist erstmal eine sehr Standard Rolex Submariner, die man halt an sehr vielen Handgelenken sieht. Aber es gibt einige Unternehmen, die diese Uhren modifizieren, deswegen gemoddet. Da wird über ein chemisches Verfahren wird die Uhr in so ein Vakuum gebracht und dann ionisiert und dann wird da eine ganz dünne, aber sehr harte Schicht eines weiteren Materials aufgetragen. Also sie wird irgendwie nicht lackiert, sondern es ist ein chemischer Prozess. Deswegen ist es auch sehr haltbar. Aber es ist trotzdem etwas, was man nicht macht. Und unter Sammlern ist in den allermeisten Fällen das auch deutlich wertmindernd. Ja, es gibt auch Fälle, wo, ich habe von einer Uhr jetzt gehört, eine Royal Oak, die auch gemoddet wurde mit Diamanten und die wollte dann auch jemand verkaufen. Und der hat am Ende nur noch den Materialwert. Also da war der Materialwert höher als der Wert der Uhr, weil es die eigentliche Historie der Uhr kaputt macht. Aber hier ist natürlich durch die Widmung nochmal was ganz anderes dazugekommen und das ist natürlich einfach unbezahlbar. Insbesondere, wenn man das auch live miterlebt hat, was da 2014 in Rio passiert ist.
Oh, das musst du gleich erzählen, wie du es erlebt hast. Aber nochmal kurz, du hast Widmung gesagt. Was ist da für eine Widmung drauf genau?
Naja, es steht, auf der Rückseite ist der Weltmeisterschaftspokal eingraviert und wir können ja auch ein paar Fotos hier teilen und auch der Name von Mario, World Cup Winner, und vorne drauf sind nochmal zwei Würfel. Das ist so ein besonderes Glückssymbol für ihn. Das habe ich natürlich auch gefragt, was der Bezug zu den Würfeln ist, und Würfel sind etwas, was ihm immer Glück bringt, und das war natürlich auch etwas, eine glückliche Situation für ihn, dass er die Chance hatte, dieses Tor zu machen. Und auch, dass er dann dort stand, das hätten viele andere wahrscheinlich auch nicht hingekriegt, den Ball so zu nehmen mit der Brust und Volley dann ins Tor zu versetzen. Und damit hat er natürlich innerhalb weniger Sekunden 30, 40, 50 Millionen Deutsche zum Jubeln gebracht. Und das habe ich ihn auch gefragt, was das für ein Gefühl ist, innerhalb von einer Sekunde so viele Menschen wirklich zum Ausrasten zu bringen. Das ist natürlich ein sehr besonderer Moment.
Oh, absolut. Ich glaube, jeder kann sich noch daran erinnern, was in diesem Moment passiert ist, wie er das erlebt hat. Und das war ja wirklich dieser besondere Moment. Götze wurde ja eingewechselt. Der hat ja gar nicht von Anfang an gespielt und ist dann eingewechselt worden. Und dann hat doch Jogi Löw, der damals noch Bundestrainer war,
hat zu ihm
diesen legendären Satz gesagt, bei der Einwechslung: Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. So, boah, wirst du eingewechselt. Endspiel, Deutschland, Argentinien, die ganze Nation schaut zu, die ganze Welt schaut zu. Und der Bundestrainer sagt immer eben kurz so eine Line: Hey, zeig der Welt, dass du besser bist als der bis dahin beste Spieler der Welt. Ich glaube, so macht man wirklich Druck, oder?
Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn du das erzählst. Da kann ich mich natürlich gut dran erinnern. Ich konnte es wahrscheinlich weniger gut sehen als alle anderen Deutschen, weil ich auf der Gegentribüne saß. Also auf dem, also hinter unserem Tor, als das Tor gefallen ist, war ich relativ weit weg. Aber was die Stimmung angeht, war es bei uns wahrscheinlich noch besser als überall anders auf der Welt.
Du warst live dabei. Wie hast du es geschafft, live in Rio dabei zu sein, im Stadion zu sein, überhaupt noch eins dieser Tickets zu kriegen?
Naja, erstmal, das Schwierige waren die Flüge. Und da wurde ja ganz kurz vorher über den Springer Verlag, wurden zwei Flugzeuge gechartert, wenige Tage vorher. Und da habe ich dann ganz kurz, ich habe samstags mittags gebucht. Ich war da so aufgeregt während der Buchung, dass ich den Hinflug am Samstag gebucht habe. Und dann gab es zwei Rückflugoptionen, sonntags nach dem Spiel und montags. Und dachte ich, ach, dann schaue ich mir noch Rio einen Tag an. Ich kannte Rio zwar, aber ich hatte nochmal so einen Tag Rio. Und das war auch eine höhere Buchungsklasse zum gleichen Preis. Und als ich dann am Flughafen war, habe ich gemerkt, dass ich in meiner Aufregung dieser Montag nicht der Tag danach war, sondern einen Monat danach. Das heißt, ich hatte einen 6-wöchigen oder 5-wöchigen Rio-Urlaub gebucht, weil ich so aufgeregt war. Und mir war auch bewusst, dass der Rückflug das Kritische an der ganzen Sache war, weil es gab keine Flüge, insbesondere keine Rückflüge. Aber ich habe es dann doch noch geschafft, am nächsten Tag oder mitten in der Nacht noch zurückzukommen. Es war dann noch ein Platz frei.
Und es gab noch ein Ticket. Es gab einen Flug und ein Ticket.
Ja, genau. Die Tickets habe ich über eBay ersteigert. Auch da habe ich auch eine Summe geboten, die ich mir gar nicht vorstellen konnte, zu bieten für 3 Tickets. Und habe dann gleichzeitig schon versucht, das dritte Ticket zu verkaufen. Ein Freund von mir hatte das andere Ticket genommen, der auch in diesem Flugzeug noch einen Flug gebucht hatte. Und dann sind wir aber überboten worden und dann hatte ich echt Sorge, dass ich das gar nicht mehr schaffe. Hab dann aber dann noch immer ein paar Social-Media-Kontakte es geschafft, noch sehr kurzfristig ein Ticket zu bekommen. Aber es waren viele im Flugzeug, die es nicht geschafft haben, weil es gab keinen Schwarzmarkt. Also man kam ohne Ticket gar nicht zum Stadion und deswegen gab es am Stadion keinen Schwarzmarkt. Man wurde ohne Ticket nicht aus der U-Bahn gelassen. Und da habe ich eigentlich auch mit gerechnet, dass ich am Stadion schon irgendwie ein Ticket kriege, aber es gab keinen Schwarzmarkt. Und deswegen war ich dann auch heilfroh, da mit Ticket schon zum Stadion fahren zu können.
Verstehe ich das gerade richtig, Tim, dass Leute ins Flugzeug gestiegen sind, nach Rio geflogen sind, aus Deutschland, ohne dass sie ein Ticket fürs Spiel hatten?
Ja, also das hatte ich eigentlich auch vor. Und ich hatte mir ein bisschen Bargeld mitgenommen. Da war so ein bisschen meine Hoffnung, dass da gar nicht so viele Leute genug Bargeld dabei haben, um dann die Preise zahlen zu können. Aber dann hatte ich auch das Problem, dass der Bankautomat gar nicht so viel Bargeld ausgespuckt hat an dem Samstagnachmittag. Aber dann hat es ja über ein paar Social-Media-Kontakte dann doch noch geklappt, das Ticket hier schon zu sichern. Ich habe dann auch die Beweisung gemacht und wir hatten uns dann in Rio um 12 Uhr mittags verabredet, das Ticket zu übergeben. Und da hatte ich natürlich dann auch die Hoffnung, dass der Mensch dann auch da steht. Aber er stand da, hat mir das Ticket gegeben. Das Geld hatte ich vorher schon überwiesen, also am Samstag überwiesen, haben uns sonntags mittags getroffen. Und das Ticket, das ist dann noch bei mir in meinem Büro und da gucke ich auch gerne drauf.
No way, no way. Der Mann, der Chrono 24 gegründet hat, der garantiert, dass jede Uhr, die man da kauft, dass die echt ist. Der ist so Fußball-WM begeistert, dass er nach Rio fliegt ohne ein echtes Ticket. Geld überweist an eine Person, die er nicht kennt und sich am nächsten Tag in Rio auf irgendeiner Kreuzung verabredet, um das Ticket zu kriegen. Ist das richtig?
Genau. den Treuhandservice für Bezahlungen, den wir mittlerweile bei Chrono24 ja zum Standard gemacht haben, den gab es für dieses Ticket nicht. Also da war schon noch ein gewisses Vertrauen notwendig. Aber es hat alles geklappt und deswegen ist es ein unglaublicher Tag.
Darfst du heute sagen, was du bezahlt hast für das Ticket?
Für das Ticket habe ich 3.500 Euro bezahlt. Das hat sich damals natürlich wahnsinnig viel angefühlt. Aber wenn man sich überlegt, was man sich damit für eine Erinnerung kauft, würde ich rückblickend sagen, war das ein sehr guter Deal. Ich weiß nicht, wie ich es beurteilt hätte, wenn wir das Spiel verloren hätten. Total. Deswegen auch da nochmal, Mario, danke.
Ja, das sind wirklich Momente für die Ewigkeit. Und auch wenn man zurückdenkt, natürlich dazwischen waren jetzt Weltmeisterschaften, wo Deutschland auch ausgeschieden ist in der Vorrunde. Das hat ja gefühlt auch Deutschland in so eine Depression geführt. Und wenn wir uns noch erinnern, 2014, diese Euphorie und wirklich Shoutout an Mario für dieses Tor zur Unsterblichkeit. Veränderst du ja die ganze Stimmung in der Nation und damit ja auch in jedem Business. Jeder war danach ja euphorisiert, jeder war begeistert. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir uns heute erhoffen, 2026, wenn es zur WM nach Amerika und Kanada und Mexiko geht, der größten WM aller Zeiten. Noch nie gab es mehr Spiele. Bei dem Finale 2014 noch Last Famous Words. Du hast das im Stadion erlebt und wie war es danach, als Deutschland Weltmeister war? Bist du in die Kabine gegangen oder hast du das
Spiel dann geschaut? So eng sind wir nicht, dass ich da in die Kabine eingeladen wurde. Ich glaube, da hatten dann eher, ich glaube, der Steinmeier und die Merkel waren da. Die durften in die Kabine, das durfte ich natürlich nicht. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben ja einen Nachtflug gehabt, wir haben eine ganze Nacht geflogen, haben auch nicht geschlafen. Wir sind um 4 Uhr gelandet. Ich war dann irgendwie morgens um 5 an der Copacabana. Dann haben wir zum Frühstück, gab es Caipirinha. Dann sind wir noch einmal hoch zu dieser Jesus-Statue gefahren. Mit dem Taxi waren die Ersten, standen da wirklich, als die aufgemacht wurde, sind da reingegangen. Wir waren alle ganz schön kaputt. Und wir sind danach zum Flughafen gefahren und noch vorm Abflug eingeschlafen. Also wir waren einfach so kaputt, weil auch diese 120 Minuten so intensiv waren.
Ja.
Da war nicht mehr viel Energie zum Feiern. Ja.
Weltmeister werden, Frühstück mit Caipirinha. Ja, ich meine, es geht schlimmer. Aber jetzt nochmal zu dieser Uhr. Es ist eine Rolex. Ist das ein offizielles Geschenk gewesen von Rolex, was Rolex der Fußballnationalmannschaft gemacht hat oder Mario gemacht hat als den Torschützen des Jahrhunderts? Oder was ist die Geschichte dieser Uhr?
Das war ein privates Geschenk und ich denke auch, dass er das privat halten möchte. Also ich kenne die Geschichte, aber es ist ein privates Geschenk. Und die Privatsphäre, die möchte ich da auch ihm lassen.
Absolut. Aber dann nehmen wir nochmal diesen Business-Kern dazu. Jetzt will jemand wie Mario Götze, hat diese Uhr oder hat mehrere Uhren und will die verkaufen. Ist das etwas, wo du sagst, das erlebst du häufig im Business, dass Menschen sich dann auch anders entscheiden und sagen, ja, das ist vielleicht nicht mehr Teil meines Lebens und ich möchte mich da jetzt verändern. Weil das Spannende ist ja bei Mario Götze, muss man sagen, das Jahrhunderttor geschossen, ist immer noch krass unterwegs bei Eintracht Frankfurt als Spieler, aber er ist ja noch viel krasser mittlerweile als Investor. Ne? Ich habe gerade gesehen, dass er bei einer Investmentkonferenz in Dubai war und da wurde er von allen großen Investoren als der wichtigste und einer der einflussreichsten Sportinvestoren global gesehen. Nicht nur als Deutscher, sondern global hat er es mittlerweile geschafft, neben seiner Karriere als Fußballer, sich so einen krassen Namen in der ganzen Investment- und Startup- und Founder-Szene aufzubauen. Also Wahnsinn.
Absolut. Und ja auch in der Tech-Szene. Der hat, glaube ich, über 60 direkte Tech-Investments. Und ist auch jemand, der versteht, was er da tut. Also wenn man mit Mario über Investments redet, wie man da investiert. Ich meine, wir haben ja auch bei Chrono24 ein Investment von einem anderen berühmten Fußballer, von Cristiano Ronaldo. Da machen das seine Manager. Und Cristiano kümmert sich nur um Fußball. Aber bei Mario merkt man wirklich, auch wenn man mit ihm redet, wenn man seine Podcasts hört, dass er wirklich weiß, wovon er da redet. Dass er sich da auch einfach gut auskennt, hat auch ein paar Vorbilder aus Amerika und hat da sicherlich auch eine Chance, nochmal eine beeindruckende zweite Karriere zu machen, wenn das irgendwann im Fußball nicht mehr so läuft. Er hat einfach viel, viel mehr zu bieten als Fußball. Als Fußballer ist er eine Legende und darüber hinaus hat er auch noch einfach, und auch als Mensch, einfach ein unglaublich sympathischer, reflektierter Mensch. Das ist wirklich beeindruckend.
Total. Ich finde es so faszinierend, dass er diese Uhr trotzdem verkauft, weil das ja für ihn ein Lebensmoment war. Und dann auch noch im WM-Jahr 2026.
Er hat viele Erinnerungen und Dinge an diese WM, meinte er. Und da spielt die Uhr für ihn wahrscheinlich gar nicht so eine große Rolle. Und Uhr hat natürlich für mich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass er das Trikot, was er da getragen hat, nicht verkaufen würde. Und ich denke, er hat viele andere Erinnerungen und es gibt sicherlich einige, die für ihn dann noch viel wichtiger sind.
Okay. Aber nimm uns bitte mal da mit ins Business, Tim. Wenn ein Superstar wie Mario Götze so eine Uhr verkaufen will, dann geht er nicht einfach zum Secondhand-Laden oder macht bei eBay eine Anzeige und sagt, ich, Mario Götze, verkaufe jetzt meine Uhr. Wie funktioniert denn so ein Deal und was würdest du auch aus deiner Expertise heraus, wie sollte man so einen Deal organisieren?
Er hat mich kontaktiert und dann habe ich ihm auch das Intro gemacht zu den verschiedenen Kollegen bei uns im Unternehmen, die sich mit sowas auskennen. Da waren auch Uhren in dieser Sammlung, die jetzt, wenn man die Widmung mal außen vor lässt, nochmal eine andere Qualität haben als diese Uhr, die ich jetzt hier trage. Und da helfen wir ihm dann dabei, da die richtigen Käufer für so eine Uhr zu finden. Aber das ist hier auch immer sehr unterschiedlich, ob jemand möchte, dass es mit seinem Namen passiert. Manche möchten das auch gerne anonym machen. Das ist dann noch etwas, was eine individuelle Entscheidung ist. Aber es gibt immer mal wieder, da reden wir ja später in dem Podcast auch nochmal drüber, Uhren, die durch ihren Eigentümer auch eine gewisse Berühmtheit erlangt haben. Aber da können wir gleich noch drüber sprechen.
Ja, super gern, super gern. Aber dann noch eine Frage zu der Götze-WM-Uhr. Wirst du sie im Sommer tragen, wenn Deutschland ins Finale kommt bei der WM als Glücksbringer?
Ja, die viel wichtigere Frage ist erstmal natürlich, kommen wir ins Finale? Da sind die Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz so groß, wie sie 2014 waren. Obwohl, wenn man sich die EM vor zwei Jahren anschaut, ist die Hoffnung ja wieder ein bisschen größer. Dann ist natürlich erstmal die Frage, passt das zeitlich alles? Kriegt man Tickets, Flüge? Aber ich denke schon, dass ich im Finale auch versuchen würde, da nochmal dabei zu sein. Und dann gibt's, glaube ich, keine Option, die Uhr nicht mitzunehmen. Ja. Sondern diesen Glücksbringer, den würde ich mir dann schon auch mitnehmen, obwohl das schon eine Uhr ist, die ich nicht täglich trage. Das muss ich schon ganz klar sagen. Dazu ist sie einfach zu besonders.
Aber ich finde das so krass, dass du sie gekauft hast. Also wirklich Glückwunsch dazu. Aber Tim, du hast es ja gerade angedeutet, jetzt fürs Uhrenbusiness und für alle Leute, die auch Uhren als Investments sehen. Verstehe ich das richtig, dass es nicht unbedingt immer ein Vorteil ist, wenn die Uhr einen berühmten Träger hatte? Oder wie bewertest du das vom Wert der Uhr, wenn man die dann auch weiterverkauft?
Da würde ich fast sagen, ist es immer ein Vorteil. Also müsste ich jetzt lange drüber nachdenken, um einen Fall zu konstruieren, dass eine Uhr da keinen Vorteil hat. Ich meine, es gibt natürlich extrem bekannte Persönlichkeiten, die eine extrem negative Wirkung auf die Gesellschaft hatten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Uhr, die Adolf Hitler mal getragen hat, die würden wahrscheinlich die allermeisten Menschen nicht anfassen wollen. Aber selbst da gibt es wahrscheinlich Menschen, die auch für so eine Uhr eine Prämie bezahlen würden. Okay. Also da würde ich schon sagen, ist ein berühmter Vorbesitzer in den allermeisten Fällen immer eine große Hilfe. Und allein schon auch den Vorbesitzer zu kennen. Es gibt natürlich auch Vertrauen, Sicherheit. Und es gibt natürlich, hängt natürlich immer sehr stark davon ab, was für eine Beziehung hat man jetzt zu dem Vorbesitzer. Jemand, der sich für Fußball nicht interessiert, hätte wahrscheinlich auch nicht die Beziehung zu dieser Uhr. Bei mir war es natürlich so, dadurch, dass ich im Stadion war, war es für mich nochmal ein sehr besonderer Wert. Wenn das jetzt eine Sportart wäre, zu der ich keinen Bezug habe, wo ich vielleicht den Sportler gar nicht kenne, dann hätte die Uhr für mich auch keine Bedeutung oder nicht die Bedeutung gehabt und dann hätte ich die auch nicht gekauft.
Okay. Hast du ein paar gute Beispiele, wo du sagst, wow, da hat es richtig gut funktioniert? Ich vermute mal wahrscheinlich vor allem rund um das Thema Mondlandung, weil Mondphasen, das ist ja ein Riesenthema immer in der Uhrenindustrie.
Absolut. Also da gibt's natürlich Geschichten. Die Mondlandung war natürlich eines der ikonischsten Momente, was auch die Uhrenindustrie sich extrem zunutze gemacht hat, insbesondere die Speedmaster von Omega. Die Astronauten der NASA, die wurden ja mit den Speedmaster-Uhren ausgestattet und zwar nicht als PR-Vereinbarung in den 50er, 60er Jahren, sondern die NASA hat wirklich intensiv getestet, was ist die richtige Uhr, was ist die beste Uhr, weil man auch eine mechanische Uhr haben wollte, die im Zweifelsfall, auch wenn Systeme ausfallen, den Astronauten hilft, Zeiten zu stoppen. Und das ist dann ja bei der Apollo 13 Mission auch notwendig gewesen, als die ganzen Systeme ausgefallen sind und man dann mit der Uhr die Steuerungsdüsen oder die Laufzeit der Steuerungsdüsen steuern musste. Und da kam dann der Speedmaster auch eine sehr besondere Bedeutung zu. Und wenn man sich da jetzt Uhren anschaut, es gibt also eine Uhr, die vor gar nicht langer Zeit, ich glaube sogar in 2025, versteigert wurde von Neil Armstrong. Auch nur einfach eine relativ einfache goldene Speedmaster, die über $2 Millionen erreicht hat. Und die ist nicht moon-worn, also die wurde nicht auf dem Mond getragen. Sie hat einfach nur diesen berühmten Vorbesitzer. Und parallel dazu wurde auch im letzten, oder das glaube ich schon ein bisschen länger her, eine Uhr von Dave Scotts versteigert. Auch einer der Astronauten, die auf dem Mond waren, aber ziemlich unbekannt, also auch nur unter Kennern ein bekannter Name. Der hatte auch eine Speedmaster, die ist da kaputt gegangen. Da ist das Glas rausgesprungen, wahrscheinlich aufgrund der Druckverhältnisse auf dem Mond. Und er hatte aber privat noch eine andere Uhr dabei, als private Beigabe sozusagen, eine Bulova. Und die hat er dann getragen. Und die ist auch versteigert worden und die war auf dem Mond. Also sie war echt auf dem Mond, aber Dave Scotts natürlich viel, viel weniger bekannt als Neil Armstrong. Und die hat einen deutlich niedrigeren Preis erzielt, aber immer noch siebenstellig. Aber man muss natürlich auch sagen, dass eine Bulova jetzt nicht den Stellenwert einer oder nicht die die Qualität einer Omega Speedmaster hat. Aber insofern sieht man schon, dass dass Uhren, die da eine besondere Geschichte haben, auch im Wert, gerade wenn es natürlich an Sammler geht, die auch mit diesem Thema verbunden sind, eine hohe Wertschätzung haben und was sich das natürlich auch im Preis widerspiegelt. Also ganz, ganz bekannt ist ja die Rolex Daytona Paul Newman, die wird sogar nach ihm benannt oder wurde nach ihm benannt, weil er die wirklich kontinuierlich getragen hat. Das war ein Geschenk seiner Frau und das ist wahrscheinlich so, wenn man unter Celebrity-Uhren nachdenkt, ist wahrscheinlich die Paul Newman die klassische Uhr. Und die wurde für $17 Millionen vor ein paar Jahren über das Auktionshaus Philips versteigert. Das ist natürlich ein enormer Preis. Und selbst die Uhren, die aus einer ähnlichen Serie kommen und ein ähnliches Design haben, die aber jetzt nicht von ihm persönlich getragen wurden, werden heute Paul Newman genannt und erzielen Werte von weit über $100.000, teilweise $500.000.
Wahnsinn, wenn du gerade sagst, Tim, für 17 Millionen versteigert, was kostet die Uhr normal im Laden, wenn man sie gekauft hätte, so in etwa?
Ja, die Daytona war ja ursprünglich gar nicht so begehrt, wie sie heute ist, als die rausgekommen ist. Und die Preise für Uhren natürlich auch etwas anderes, wenn man sich jetzt überlegt, dass die vor 50, 60 Jahren dann gekauft wurde. Was da so ein Listenpreis ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich unter $1,000. Aber jetzt muss man natürlich auch inflationsbereinigt das sehen, dass auch das damals eine ganze Menge Geld ist. Aber den Listenpreis, den kenne ich nicht. Ach. Aber ich würde den auf unter $1,000 schätzen.
Okay, auf jeden Fall ein krasser Preissprung. Und
krasser Spreis. Oder ich meine, ein anderes berühmtes Beispiel ist eine Rolex GMT Master, die Marlon Brando gehört hat. Und die hat er während des Films Apocalypse Now getragen. Und sie hat auch einfach dadurch eine hohe Berühmtheit erlangt, weil sie eben in Apocalypse Now auch zu sehen ist. Und die wurde vor ein paar Jahren auch für knapp $2 Millionen verkauft. Also diese Uhren, wenn die auch diese Präsenz haben, und insbesondere natürlich auch, wenn man die Uhren irgendwo auch sehen konnte, das ist jetzt bei meiner Uhr natürlich nicht so, die hat er während des Spiels nicht getragen. Ja, wenn das der Fall gewesen wäre, dann würden wir ja nochmal über was anderes reden. Aber Fußballer tragen natürlich zu Recht keine Uhren während der Spiele.
Dürfen sie nicht, die dürfen es nicht.
Ich weiß, das ist ja auch richtig so. Aber ein anderer berühmter Uhrensammler, der auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren seine Sammlung verkauft hat, ist Eric Clapton, der auch sehr bekannt war für seine Leidenschaft für Patek Philippe Uhren. Und der hat auch einen ewigen Kalender, die 2499, verkauft oder versteigert und die hat über 3 Millionen Dollar erbracht. Es ist auch so, dass solche Uhren relativ häufig auch zu wohltätigen Zwecken dann verkauft werden. Dass also die Erlöse von den Eigentümern relativ häufig gespendet werden.
Okay, wow. Aber das heißt, das Learning dabei ist, wenn es der richtige Vorbesitzer war, dann ist das nochmal fürs Investment auf jeden Fall ein krasser Boost nach oben.
Ja, es geht manchmal auch aber nach hinten los. Also Sylvester Stallone hat vor 2 Jahren eine Uhr verkauft, die er gerade frisch erst von Patek Philippe bekommen hatte. Und das sind sehr rare Stücke. Das war eine sehr rare Uhr. Und das sieht Patek Philippe natürlich nicht gerne, wenn jemand die dann sofort weiterverkauft. Aber er hat einfach gesagt, mir gefällt die Uhr einfach nicht. Und das, da hat er richtig so einen kleinen Shitstorm in der Uhren-Community bekommen. Aber dadurch wird natürlich die Uhr auch sehr bekannt und hat auch einen guten Preis erzielt. Aber wahrscheinlich hat er damit auch aufs Spiel gesetzt, dass er von Patek Philippe direkt erstmal keine Uhren mehr bekommt.
Okay, wow. Selbst wenn du Sylvester Stallone bist, kommst du auf die Shitliste. Das ist meine Ansage. Ich bin ja gespannt, wie sich der Preis der Leonardo DiCaprio-Uhr jetzt verändert. Er hat ja seinen ersten Auftritt gehabt, jetzt gerade bei den Globes, jetzt als neues Testimonial von Rolex ist er ausgestattet worden und hat auch eine Daytona gehabt. Rolex Daytona Le Mans hat er getragen mit 18 Karat Weißgold. Ist offenbar ein Sondermodell, was 2023 erschienen ist zum 100-jährigen Jubiläum von Le Mans. Listenpreis habe ich gesehen, 51.000 Euro und jetzt aber schon Liebhaberpreis aktuell soll schon über 200.000 sein bis 250.000. Also das ist dann wahrscheinlich auch schon der Leonardo DiCaprio Boost, oder?
Absolut. Aber wenn es natürlich die Uhr wäre, also nicht nur das Modell, sondern wirklich die Uhr, die er dann auch beispielsweise dort getragen hat, da wird man nochmal über andere Preise reden, würde ich vermuten.
Wahnsinn. Nur weil die Leute dann sagen können, ich habe die Uhr von Leonardo DiCaprio.
Naja, wenn du ein Leonardo DiCaprio-Fan bist, ja, okay. dann hat das natürlich einfach eine Bedeutung.
Ja.
Also die, ich habe mal gehört, dass die Sonnenbrille von John Lennon, die natürlich auch sehr ikonisch für ihn war, für über 1 Million Dollar verkauft worden ist in einer Auktion. Ich meine, solche Uhren gehen dann in der Regel auch über Auktionen und erzielen enorme Preise.
Okay.
Da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass auch eine sehr berühmte Uhr von John Lennon irgendwann auf den Markt kommen wird. Übrigens auch die 2499, die Eric Clapton jetzt verkauft hat. Und das war ein Geschenk von Yoko Ono. Hat man ja auch drüber gesprochen, mit einer Widmung hinten drauf, kurz vor seinem Tod. Aber die ist noch nicht auf dem Markt. Also da gab es einen längeren Rechtsstreit, weil Yoko Ono die Uhr als gestohlen gemeldet hat. Aber auch erst nach irgendwie 40 Jahren. Oder es wird auch so ein bisschen angezweifelt, ob sie das sich rückwirkend überlegt hat, als die Uhr gerade in den Markt kommen sollte. Und das wird jetzt gerade geklärt. Aber das wird sicherlich auch eine sehr spannende Auktion, wenn diese Uhr dann in ein paar Jahren vielleicht mal auf den Markt kommen wird.
Okay, aber dann lass uns bitte mal das Big Picture machen, Tim. Wir nehmen mit, also Promi-Uhren gehen scheinbar richtig, richtig gut. Aber ansonsten, wenn du jetzt nochmal auf die Branche schaust und ich freue mich natürlich auf deine Prediction 2026, was du siehst, was aus deiner Sicht die spannendsten Entwicklungen sind. Aber lass uns einmal noch kurz zurückschauen. 2025, was haben wir erlebt? Wie ist so dein Blick? Ich habe das jetzt auch über die letzten Wochen wieder mitbekommen, wenn ich mit vielen Freunden gesprochen habe. Dieses Flippern, wie es ja immer hieß, dass du einfach schnell eine tolle Uhr kaufst und super schnell verkaufst. Da ist so ein bisschen der Hype over, oder? Wie siehst du das?
Ja, wir sind wieder unter uns. Ja. aber man muss schon sagen, dass diese Hype-Phase 2020, 2021 und 2022 natürlich auch viele in den Markt reingebracht hat, die zu Enthusiasten und Sammlern geworden sind und auch geblieben sind. Die reinen Flipper, die sind jetzt wieder raus. Ich denke auch, dass es gut so ist. Das war natürlich auch übertrieben, was da gelaufen ist, dass Menschen einfach Uhren gekauft haben, obwohl sie überhaupt keine emotionale Beziehung dazu hatten, einfach nur Geld machen wollten. Hat funktioniert und dann aber auch nicht mehr. Und wie gesagt, die sind jetzt wieder raus, aber sowohl was die Medienpräsenz von Uhren angeht, haben wir eine viel größere Präsenz heutzutage und ich denke auch, dass die Community der Sammler, auch gerade der jüngeren Sammler, dadurch deutlich größer geworden sind, weil viele einfach gemerkt haben durch diesen ganzen Hype, dass es echt ein spannendes Thema ist und eine Leidenschaft erweckt hat. Und ich denke, dass das eine ganz gute Situation ist. Ansonsten schwieriges Jahr makroökonomisch, makropolitisch, die ganzen Zollthematiken, die wir hatten, das ist ja alles, hier haben wir das ausführlich besprochen, das ganze Thema Inflation, die Explosion des Goldpreises, die natürlich auch eine Auswirkung auf die Uhrenpreise hatte, die kollabierende Nachfrage aus China, die für die Uhrenindustrie ein großes Problem ist, insofern kein einfaches Jahr, aber sicherlich auch ein Weg zu einem neuen Normal, wo wir jetzt gerade sind, und deswegen sicherlich auch eine ganz gute Ausgangsposition. Also ich erwarte jetzt in den nächsten Jahren kein explodierendes Wachstum, was die Preise angeht. Aber ich erwarte auch, dass die Preise jetzt nicht noch weiter fallen. Ja, da reden wir gleich in den Predictions ja auch nochmal so ein bisschen drüber.
Ja, unbedingt. Aber bitte noch einmal zurückblicken 2025 aus deiner Perspektive. Wer ist der große Gewinner, wer ist der große Verlierer? Lass uns mit dem Gewinner anfangen.
Ja, wie wahrscheinlich in vielen Jahren, aber diesmal ganz besonders, muss man da wenig überraschend Rolex nennen. Für die ein fantastisches Jahr. Wie du schon sagtest, Leonardo DiCaprio und Zendaya als absolute Top-Testimonials, die Lancierung der Land Dweller, eine neue Serie, die auch sehr gut vom Markt akzeptiert wurde. Dann der große Deal, den sie mit Trump gemacht haben, um die Zölle wieder runterzukriegen. Überraschenderweise hat es der Marke nicht geschadet. Sie haben ihren gesamten Vertrieb auch sehr stark vertikalisiert. Sie haben ja vor 4 Jahren Bucherer gekauft, den größten globalen Händler, den sie jetzt aber immer enger integrieren und auch immer mehr Filialen außerhalb von Bucherer geschlossen haben. Auch das Zweitmarktgeschäft, das sogenannte CPO-Geschäft, haben sie wirklich sehr gut entwickelt. Also man schätzt, dass der CPO-Umsatz, also Certified Pre-Owned, des Rolex-Netzwerkes mittlerweile bei 500-600 Millionen Dollar liegt, also wirklich auch sehr erfolgreich. Also das haben sie wirklich alles gut gemacht. Und auch die Preise auf dem Gebrauchtmarkt von Rolex haben sich stabilisiert und sind gerade in den letzten 1-2 Quartalen wieder leicht hochgegangen. Also wer mit dem Gedanken spielt, sich eine Rolex-Uhr zu kaufen, hat jetzt wahrscheinlich einen ganz guten Moment, weil die Preise von jetzt an sicherlich tendenziell eher steigen werden, als dass sie fallen werden.
Okay, wow. Da haben sich also alle Power-Moves ausgezahlt für Rolex.
Ja, das muss man dem CEO Dufour auf jeden Fall lassen. Das hat er gut gemacht.
Okay, Shoutout an Rolex. Und jetzt natürlich die Frage, Tim, wer ist der Verlierer? Wer ist der Verlierer 2025?
Ja, da würde ich jetzt mal sagen, das ist die Swatch Group, die natürlich auch durch ihre hohe China-Exposure da ein anstrengendes Jahr hatten. Dann sind noch ein paar Dinge nicht gut gelaufen. Da gab es ja einen aktivistischen Investor, der Stephen Wood, der da sehr starken Druck gemacht hat. Dann sind ihnen selbst ja auch so ein paar Fails in ihrer Kommunikation in China passiert, haben wir hier auch drüber gesprochen. Sie haben dann versucht, mit so ein paar AI-Themen, was ja gerade auch so ein großes Hype-Thema ist, bei den Swatch-Uhren, Designs KI-basiert erstellen zu lassen. Alles nicht so richtig funktioniert. Der Börsenkurs nach wie vor weit, wahrscheinlich allein unter dem Wert der Immobilien, die Swatch Group besitzt. So ganz genau weiß man das ja alles nicht, wie hoch die Immobilien jetzt bewertet sind, aber viele sagen, die Aktie ist weniger wert als der Gesamtwert der Immobilien. Aber trotzdem keine große Bereitschaft, da die Aktien zu kaufen und die Company wieder nach oben zu bringen. Ich finde, sie haben schon ein paar Sachen gemacht. Also wenn man sich mal Breguet anschaut, ist wahrscheinlich eine Marke, die eine ganz gute Rezeption in diesem Jahr hatte. Aber wenn ich da einen Loser picken würde, würde ich dieses Jahr die Swatch Group picken.
Okay, wow. Und glaubst du jetzt natürlich mit dem Blick nach vorne, kriegen sie es gedreht?
Tja, es ist natürlich ein Unternehmen, was eine besondere Führungskultur und Führungsstruktur hat, dadurch, dass es halt in Familienhand ist. Und auch wahrscheinlich andere Ziele verfolgt als andere Unternehmen. Hat den großen Fokus auf die Schweiz, Erhalt von Schweizer Arbeitsplätzen. Das ist, glaube ich, gerade nicht so ganz schwer zu prognostizieren. Und die Frage ist auch, ob sie es überhaupt drehen wollen oder ob sie nicht damit ganz happy sind. Also der Hayek interessiert sich am Ende auch nicht wirklich, was an der Börse passiert. Er sagt das ja auch ganz offen. Er sagt, Wir sind ein Unternehmen und ihr wisst, wie wir sind. Unser Hauptziel ist es nicht, den Aktienkurs möglichst hoch zu machen. Ja. Wird wahrscheinlich auch nicht die hundertprozentige Wahrheit sein. Der wird wahrscheinlich auch besser schlafen, wenn der Aktienkurs doppelt so hoch wäre.
Okay,
werden wir auf jeden Fall beobachten.
Dann merkt man gleich, wer der Owner ist, Nick Hike. Ne? Ja, du kannst einfach selbst bestimmen, der muss keinen Report zu irgendwelchen Aktionären machen und muss dir nicht gefallen, sondern kann einfach sagen, was der Kurs ist, ne? Und die, ob es die Aktionäre dann mögen oder nicht am Ende des Tages. Aber noch der letzte Blick zurück, Tim. Was ist denn deine Uhr 2025? Gibt es eine Uhr, wo du sagst, die ist so besonders dir in Erinnerung geblieben?
Ja, wenn ich mir jetzt so die Uhren aus dem letzten Jahr anschaue, dann sind das einige. Ich war jetzt nicht so super begeistert von dem, insbesondere was von den großen Marken gekommen ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Uhren haben eine 2-3-jährige Vorlaufzeit. Also wenn wir sie sehen, sind sie in den Laboren, in den Entwicklungsabteilungen schon 2-3 Jahre vorher entstanden oder die Ideen sind da konzipiert worden. Und das war natürlich dann die Hype-Phase, wo wahrscheinlich auch andere Themen als jetzt krasse Innovationen im Vordergrund standen. Insofern fand ich, dass man jetzt von den großen Marken relativ wenig große Innovationen gesehen hat. Aber wenn ich da ein paar Uhren nehmen dürfte oder würde, dann ist es sicherlich die Subscription von Breguet. Breguet ist auch eine ganz, ganz spannende Marke. Die hat das 250-jährige Jubiläum letztes Jahr. Also muss man auch sagen, das ist eine lange Zeit. Und es ist eine Marke, die unter Sammlern gar nicht so einen großen Stellenwert hat, weil es einfach eine echte Liebhabermarke ist für Uhrentechnologie. Also der Breguet hat damals das Tourbillon entwickelt und auch viele andere Dinge. Und man muss sagen, dass wahrscheinlich in vielen Uhren heutzutage eine Breguet DNA drin ist. Und deswegen ist es eine ganz besondere Marke. Aber sie wurde einfach viele Jahre auch echt schlecht gemanagt. Ja, da waren, ich glaube, bis 2018 war jemand aus der Hayek-Familie dort am Ruder. Dann hat es nochmal 1-2 CEO-Wechsel gegeben. Und jetzt ist da der Gregory Kissling der CEO. Und der hat dieses ganze Jahr zum Jubiläumsjahr gemacht, versucht wirklich auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen und dieses technische Erbe dieser Uhr, aber gleichzeitig verbunden mit einer hohen Innovation wieder in die Medien reinzubringen oder in die Köpfe der ganzen Sammler. Aber es ist jetzt eben keine Marke, die so auf sportikonische Uhren gesetzt haben, die diesen Stahlhype mitgemacht haben, die auch so mit der künstlichen Verknappung gespielt haben, sondern es ist echt eine Uhrenmarke, die echte Komplikationen, ein Wahnsinnsfinish hatte und deswegen einfach auch eine besondere Marke ist. Auch in Social Media nicht so erfolgreich. Ist vielleicht auch ein bisschen zu leise immer gewesen für Social Media, aber das macht natürlich auch für denjenigen, dem jetzt Status gar nicht so wichtig ist, sondern der eine echte klassische Leidenschaft für Uhren hat, macht es auch gerade da wiederum interessant. Ich finde es eine interessante Marke, ist auch etwas, wo ich gerade hinschaue und mir ein paar Modelle anschaue. Eine andere Uhr, die man auf jeden Fall natürlich nennen muss, ist die Land Dweller. Ich hätte sie nicht so genannt, bin ich nicht so ein großer Fan von dem Namen, aber die Rolex Land Dweller, die letztes Jahr auf der Watches and Wonders präsentiert wurde, eine ganz neue Serie von Rolex, war auf jeden Fall echt ein großer Schritt, ein großer Wurf von Rolex und muss man auf jeden Fall natürlich sagen, wenn man die Uhren des Jahres 2025 sich anschaut, dann gehört diese Uhr dazu. Ich fand auch das ein Jubiläum, der Annual Calendar oder Perpetual Calendar von Audemars Piguet aus der Royal Oak Serie zum 150-jährigen Jubiläum. Fand ich eine Wahnsinnsuhr. Natürlich echt teuer, kostet knapp 200.000 Franken. Aber eine offene Architektur, also man kann reingucken. Tolles Design, tolle Technik. Also es ist wirklich eine technisch sehr, sehr, sehr beeindruckende Uhr von Audemars Piguet. Ansonsten, ja, meine Uhr habe ich am Handgelenk, aber die kann man natürlich so nicht kaufen. Wenn man so mal etwas niedrigere Preissegmente sich noch anschaut, Und auch gerade, wenn man hier nach Deutschland mal schaut, finde ich die Nomos-Weltzeit, und zwar die Neomatic, noch eine ganz, ganz spannende Uhr. Etwas runderes Design von Nomos, die ja sonst relativ kantig waren, aber es ist eine super klassische Uhr, tolle Farben. Das Nomos hatte ich auch bekannt dafür, gerade in den letzten Jahren, dass sie wirklich tolle Farben auch zur Auswahl haben. Und ich finde auch diese Komplikation Weltzeit immer sehr, sehr spannend. Ich habe auch noch eine, die Zürich-Weltzeit, schon ein bisschen älter, schon länger nicht mehr getragen, aber es war ja nochmal so ein Anlass, die mal wieder zu tragen. Aber ist jetzt im Preissegment von deutlich unterhalb von 5.000 Euro auch eine echt eine tolle Uhr, tolle Komplikation, die man da bekommt.
Ja, und ist ja auch eine harte Competition bei dir im Handgelenk. Jetzt muss ich erstmal Mario Götze weghauen. Aber Tim, jetzt bitte der Blick nach vorne. Predictions 2026. Was erwartest du vom Uhrenbusiness?
Ja, ist natürlich nie ganz leicht, so Prognosen abzugeben. Insbesondere, wenn sie um die Zukunft gehen, hat mal irgendjemand, wenn es um die Zukunft geht, hat mal jemand gesagt. Also, was ich erwarte, ist, wenn man erstmal so über die Preise spricht oder drüber nachdenkt, dann gehe ich davon aus, dass bei Patek, Philippe und Rolex die Preise auf jeden Fall spürbar steigen werden von gebrauchten Uhren. Also wenn man jetzt Q4 26 mit Q4 25 vergleicht, würde ich da auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Durchschnittspreise, das kann man sich auf den Indizes bei Chrono 24 beispielsweise sehr schön anschauen. Die dritte große Marke, Audemars Piguet, da bin ich nicht so optimistisch. Da würde ich erwarten, dass die Preise stabil bleiben oder vielleicht fallen. Aber wahrscheinlich wird auch AP im kommenden Jahr seine Talsohle sehen. Und Patek und Rolex, denke ich, haben sie schon gesehen. Ich denke, dass Patek in diesem Jahr die Produktpalette der Cubitus nochmal erweitern wird. Da steht ja auch das Jubiläum der Nautilus an, wo viele auch gesagt haben oder darüber nachgedacht haben, kommt jetzt eine neue Nautilus raus. Vielleicht wieder eine Stahl-Nautilus, wobei Patek ja sehr deutlich, oder der Thierry, der CEO, sich deutlich von Stahl so entfernt hat. Insofern ist da die Erwartung, denke ich, eher, dass dann nochmal eine Cubitus rauskommt. Und da würde ich erwarten, vielleicht eine mit einer Komplikation. Muss man mal schauen. Was das Marktvolumen angeht, ist so meine Erwartung, dass der Primärmarkt, also neue Uhren, nicht sonderlich stark steigen wird, wenn überhaupt. Da würde ich jetzt sagen, wäre meine Prognose ein Marktwachstum von 0-3%. Wo ich aber ein sehr starkes Marktwachstum erwarte, ist am Sekundärmarkt, also gebrauchte Uhren. Da wäre meine Prognose 7-10% Marktwachstum. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Nutzer in den letzten 2 Jahren sich da sehr zurückgehalten haben und wahrscheinlich einige Investitionen auch jetzt anstehen, nachdem man 1, 2, 3 Jahre gewartet hat und erstmal die Stabilität der Preise spürbar auch sehen wollte. Und das ist jetzt erfolgt bei den meisten Marken. Insofern erwarte ich da, dass da vielleicht sogar noch stärker das Marktwachstum wieder nach oben geht.
Aber kannst du mir das bitte einmal erklären, warum wächst der Primärmarkt kaum und der Sekundärmarkt so stark?
Der Primärmarkt hat natürlich einfach ein Problem, dass da in den letzten Jahren die Preise so enorm angezogen wurden, so dass es einfach auch mittlerweile richtig, richtig teuer ist. Also da gibt es gar nicht mehr so viel auch wirklich bezahlbare Einsteigermodelle. Also wenn man sich mal die Omega Speedmaster anschaut, die ja so vielleicht historisch schon als eine klassische Einsteigeruhr gesehen wurde, die kostete Ende des letzten Jahrhunderts, also 98, 99 rum 1.500 Euro. Und bei der ganz standardmäßigen Speedmaster Professional liegen wir heute bei 7.500 Euro. Das ist natürlich weit, weit, weit mehr als die Inflation. Und das ist natürlich auch eine Zahl, eine Summe, die sich viele einfach nicht mehr leisten können oder leisten wollen. Und deswegen ist dieser Markt halt in einer nicht ganz einfachen Situation. Und ich glaube, der muss preislich sich da auch erstmal ein bisschen zurückhalten, ein paar Jahre. Die Menschen gewöhnen sich dann dran. Die Inflation hilft dann auch, dass man in die Preise wieder reinkommt. Aber ich glaube, da hat der primäre Markt auf jeden Fall etwas größere Herausforderungen als der Sekundärmarkt. Beim Sekundärmarkt sind die Preise, wie sie sind. Ja, die werden durch Angebot und Nachfrage bestimmt und das sind faire Preise, weil sie durch Angebot und Nachfrage gemacht wurden. Die Preise am Primärmarkt werden durch die Produktmanager der Marken festgesetzt. Und die sind meines Erachtens nach in vielen Fällen mittlerweile deutlich zu hoch.
Okay, interessanter Punkt. Du hast gerade noch gesagt, AP Audemars erlebt seine Talsohle. Was bedeutet das für die CEO? Bleibt sie 2026?
Da haben wir auch schon hier drüber gesprochen und hatten da die These und haben auch Gerüchte im Markt gehört, dass man schon auf der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin sei. Da wäre meine Vermutung, Hilaire Resta bleibt.
Okay, wow.
Also sie hat gerade ziemlich viel Medienaufmerksamkeit und da würde ich einfach sagen, wenn ein CEO-Wechsel ansteht, dann meidet man die Medien. Und da gibt's, glaube ich, gerade eine Menge Signale, dass er vielleicht doch nicht ansteht.
Okay.
Aber wie gesagt, das ist eine These und Ende des Jahres wissen wir mehr.
Okay, Shoutout an Hilaire Resta. Super durchgekämpft, Krise überstanden. Gehört ja auch mal dazu als CEO, einfach mal eine Krise zu überstehen und sich durchzusetzen und nicht sofort immer wechseln und zu sagen, okay, dann muss es eben jemand anderes machen. Also Shoutout. Was siehst du noch für 2026 an
Politik? Ich glaube, dass der Marktanteil von den kleineren Marken, also den Indie-Brands, so Marken wie Uhrwerk, MB&F, Mosa, FB Juren, aber auch wirkliche Micro-Brands, teilweise einfach nur kleinere Projekte, die auch mehr, deutlich mehr Aufmerksamkeit in der Vergangenheit schon bekommen haben. Ich glaube, dass dieser Marktanteil spürbar steigen wird. Finde ich eine tolle Entwicklung, als immer nur die gleichen Rolex, Patek und AP und Omega-Modelle zu sehen. Und da kommt auch die echte Innovation dieser Branche her. Da gehe ich auf jeden Fall von steigenden Marktanteilen aus.
Finde ich super spannend, dass du das sagst, weil das eins zu eins geht mit dem Rest der Luxury-Branche, wenn du siehst, Fashion beispielsweise, dass auch immer mehr weggehen von den Big Brands, von Louis Vuitton, von Gucci sowieso, weil sie lieber auf kleinere Brands gehen wollen, lieber kleinere, unabhängige, weil natürlich auch immer die Frage ist von Luxus, wenn es so viele Produkte von einer Marke gibt, dann ist das ja gar nicht mehr Luxus, sondern Luxus besteht ja auch aus einer geringen Verfügbarkeit, eine geringe Menge. Und wenn einfach der Markt so geflutet wird mit so vielen Produkten, empfinden das eben viele nicht mehr als Luxus und wollen eben auch nicht mehr ein Teil davon sein, sondern wollen sich abgrenzen, individualisieren, personalisieren und dann lieber auch ein Fashion-Brand tragen, den eben nicht jeder trägt.
Ja, man muss aber auch beachten, dass gerade in den Phasen, wo es so ein bisschen schwieriger im Markt ist, dass dann doch wieder die Großen da eine stärkere Markenwahrnehmung haben. Und wir haben, glaube ich, gerade im Luxusbereich tendenziell ein schweres Segment. Und man muss natürlich auch sagen, dass in den letzten Jahren, und das ist jetzt nicht nur Uhren, sondern wahrscheinlich auch Fashion, wo du dich natürlich viel besser auskennst, wo viele Marken auch einfach ein hohes Preistag an ihre Produkte gehängt haben und gesagt haben, wir sind Luxus. Aber Luxus ist mehr als einfach nur teuer. Und da muss jetzt, glaube ich, auch sich noch rauskristallisieren, was ist denn wirklich Luxus hochwertig und langfristig und überlebt langfristig und wer hat einfach nur hohe Preisschilder dran gehängt. Und das ist, glaube ich, gar nicht so ganz leicht. Und deswegen ist in so Phasen, wo mehr Unsicherheit herrscht, ist dann teilweise schon auch ein Shift wieder zu den großen, stabilen Marken. Und ich habe das vor vielen Jahren auch schon immer wieder gehofft und auch prognostiziert. Und es ist in den letzten Jahren eben gar nicht so deutlich eingetreten, dass die kleineren Indie-Brands stärker geworden sind. Dufour hat es in Dubai auch sehr deutlich gesagt in seinem viel beachteten Vortrag, dass die Microbrands auch die großen pushen, was Innovationen angeht. Und selbst wenn es nur das ist, ja, haben sie schon viel erreicht. Aber wie gesagt, meine Prognose ist, dass der Marktanteil von den kleinen Marken steigt. Okay. Aber es ist gar nicht so trivial, wie man denken mag.
Du hast gerade Rolex nochmal erwähnt. Rolex hat ja auch eine Zweitmarke, Tudor. Wie ist dein Blick auf Tudor 2020?
Das wäre denn die nächste Prediction, witzigerweise. Ich denke, dass Tudor die nächstes Jahr rund 100 werden. Wir haben das 100-jährige Jubiläum. Da auch irgendwas tun werden. Ich würde mal, wenn ich ein Best Guess abgeben würde, dürfte, würde ich sagen, im Rahmen der Black Bay Serie kommt nochmal eine neue Uhr raus. Wahrscheinlich, also ich meine jetzt nicht einfach nur eine neue Farbe, sondern wirklich irgendwie vielleicht ein Chronograph. Kann aber auch sein, dass es eine ganz neue Produktreihe geben wird. Rolex an sich war typischerweise nicht so eine Marke, die Jubiläen so stark spielt in der Vergangenheit. Da haben andere Marken das deutlich stärker gemacht. Aber warten wir mal ab. Aber die Prognose wäre, Tudor bringt eine neue BlackBerry raus. Dann wäre eine Prognose, dass so die klassischen Dreizeigeruhren, so die Dresswatches aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, 50er, 60er, 70er Jahren, dass die sehr, sehr stark Marktanteile gewinnen werden. Muss man jetzt fairerweise sagen, ist ein Trend, der auch aktuell im letzten Jahr schon spürbar war. Aber da denke ich, dass der auch so weitergehen wird. Wenn man über Rolex spricht, wäre meine Prognose, dass sie weiterhin spürbar Verkaufsstellen schließen werden. Das haben sie auch in den letzten Jahren schon immer wieder getan. Es wurde so ein bisschen signalisiert, dass die Bereinigung jetzt abgeschlossen sei. Aber meine Erwartung wäre, dass sie nochmal 5% ihrer Verkaufsstellen schließen, was gar nicht so wenig ist.
Wahnsinn, 5%?
Im kommenden Jahr, ja. Das wäre meine Prognose.
Brutal für viele Händler, ne?
Brutal für viele Länder. Es sind oft allerdings, muss man auch sagen, Geschäftsaufgaben, wo eine Generation Nachfolge ansteht. Und da hat Rolex dann auch Möglichkeiten, die Verträge zu kündigen, wenn die Geschäfte verkauft werden sollen. Wenn sie jetzt in der Familie bleiben, passiert es vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber sie machen das schon nach Möglichkeit sozialverträglich. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist. Aber wenn du jetzt einen Rolex-Laden hättest und ein gutes Geschäft machst, dann ist es vielleicht nicht so wahrscheinlich, dass die einfach anrufen und sagen, so Tom, das war's jetzt. Aber wenn du sagst, ich möchte mein Geschäft eh schließen, würde es gerne an jemand anders verkaufen, dann sagst du, okay, dann sind wir raus.
Macht es natürlich auch schwieriger beim Verkaufen.
Absolut.
Muss man einfach
total,
sagen,
ja.
M&A, wenn du einfach weißt, okay, du kannst nicht einfach für viele, mit der Garantie verkaufen, Rolex bleibt.
Ja, absolut, absolut. Dann, wenn man mal noch ein paar andere Marken sich anschaut, ich könnte mir vorstellen, dass Omega eine neue Seamaster 300M rausbringt. Das war ja so die klassische Bond-Uhr aus den 90er Jahren. Da gibt es ein paar Überlegungen in den Foren, wurde das diskutiert, habe ich auch mit ein paar Insidern gesprochen. Ursprünglich war so eine Vermutung, dass jetzt auch zu den Olympischen Spielen, wo Omega ja auch immer sehr stark ist, neue Uhren rauskommen, aber die sind schon announced. Das wären also Predictions, die ziemlich sicher eintreffen. Was Richemont angeht, wir hatten es ja auch schon mal hier diskutiert, dass es Überlegungen gibt, Baume & Mercier zu verkaufen. Da wäre meine Prediction, dass es in diesem Jahr passieren wird. Und dann habe ich noch einen etwas bold guess, weil ich selbst auch Besitzer bin, dass Rolex im kommenden Jahr eine neue Mille Gosse rausbringen wird. Die ist ja vor 2-3 Jahren discontinued worden. Ich selbst habe eine, mag die auch ganz gerne. Allerdings ist Rolex, habe ich eben schon gesagt, nicht so ein Anniversary-Player. Insofern ist das vielleicht eine etwas mutigere Prognose. Aber ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn es da noch mal was Neues geben würde.
Okay, wow, spannende Predictions. Und ja, immer wieder Rolex, immer wieder Rolex. Wenn du das Big Picture machst, 2026, wird es ein gutes Jahr für Uhrenlover, für Uhrenfans, für Uhrensammler? Oder bleibt's schwierig?
Ich glaube, dass die Industrie auf jeden Fall vor einem schwierigen Jahr stehen wird. Aus den Gründen, die wir eben schon besprochen haben. Preise sind extrem hoch, hohe Unsicherheit im Markt. Da werden viele wahrscheinlich nach wie vor sich schwer tun, so viel Geld für Uhren auszugeben. Diejenigen, die mit gebrauchten Uhren handeln, ich glaube, da hat sich gewisserweise oder mittlerweile ein neues Normal etabliert. Die Preise sind stabil und steigen langsam wieder. Und wenn Preise auch steigen, dann ist man auch entspannter, Geld für Uhren auszugeben. Es ist in den letzten 2-2,5 Jahren gerade im Pre-Owned-Markt deutlich weniger Geld ausgegeben als die Jahre davor. Aber dieses Geld ist ja noch da. In den Köpfen ist vielleicht auch da jetzt eine größere Bereitschaft, es wieder auszugeben. Deswegen glaube ich, dass der Teil des Marktes deutlich positiver auf die Zukunft schauen kann. Insgesamt muss man auch sagen, dass die Uhrenindustrie auf einem hohen Niveau leidet. Also wenn man sich das vor 5 Jahren überlegt hätte, wo wir heute stehen, wären alle ganz happy. Aber nach so einer Hype-Phase kommend, ist es natürlich auch, fühlt es sich immer nicht so gut an. Ja? Da muss man sich ja erstmal wieder anpassen. Und das ist die Uhrenindustrie sicherlich auch keine Industrie, die das schnell macht. Ja? Die leiden dann wahrscheinlich ein bisschen länger als andere, die sich schneller auf die neue Marktgegebenheiten einstellen.
Ja, ich denke mal, rauf geht immer leichter als runter. Ja,
absolut,
geht immer leichter als runter. Tim, super spannend, deine Predictions für 2026. Und ich denke mal, wenn wir über die Uhr des Jahres 2026 reden, dann sollten wir vielleicht auf die Fußball-Weltmeisterschaft warten und schauen, wer im Finale das entscheidende Tor schießt, oder?
Tja, ich hoffe, es ist ein Deutscher.
Mit dir im Stadion und wann auch immer derjenige, der das Tor schießt, dann Lust hat, seine Uhr zu verkaufen. Ich wüsste da jemanden, der großes Interesse hat, die Uhr dann zu ersteigern. Er sitzt hier bei Tomorrow Watches. Tim, vielen, vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
Ja, dir auch und freue mich aufs kommende Jahr und werden sicherlich ein paar Themen haben, über die wir hier noch sprechen können.
Absolut. Shoutout an die Tomorrow Community. Wann immer ihr Fragen habt zum Thema Uhren, was ihr wissen wollt, schickt einfach eine DM oder schreibt in die Kommentare, lasst uns wissen, welche Themen euch interessieren, die wir das nächste Mal besprechen können. Und Shoutout hier natürlich an den Bayerischen Hof, dass wir hier heute produzieren konnten. Und Shoutout natürlich an Maxi, der hier immer die krassen Videos für YouTube macht. Vielen, vielen Dank.
Und an Hauke, der uns bei der Recherche geholfen hatte.
Absolut. Shoutout an Hauke, der die Redaktion hier macht und uns immer mit den krassesten Themen und Markttrends versorgt. Shoutout, Hauke. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.